Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Der Chef des Verteidigungsstabes, General Gjörgica Vlad, ist von der Nationalen Antikorruptionsdirektion DNA, Abteilung Militär, unter strafrechtliche Verfolgung gestellt worden. In einem Verfahren, in dem ihm Beihilfe zur Amtsanmaßung vorgeworfen wird. Die Staatsanwälte machen geltend, der Chef der rumänischen Armee habe interveniert, um die Zahl der staatlich finanzierten Studienplätze an der Fakultät für Körpererziehung und Sport aufzustocken, so dass 20 Bewerber keine Studiengebühren mehr zahlten und 3 von ihnen nach ihrem Abschluss in das Verteidigungsministerium eintreten sollten. Unterdessen teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest mit, die DNA führe im Rahmen einer laufenden Untersuchung spezifische Überprüfungen durch. General Gjörgica Vlad könne keine weitere Stellungnahmen abgeben, um die laufenden Verfahren nicht zu beeinflussen. Doch die Institution kooperiere uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden, präzisierte das Verteidigungsministerium. Mehr als 56 Länder, insbesondere Mitglieder der Europäischen Union und der NATO, haben am Montag bei den Vereinten Nationen das inakzeptable Verhalten Russlands nach dem Absturz einer Drohne auf ein Gebäude in Galați im Süden Rumäniens in der vergangenen Woche angeprangert. Bei der von Bukarest beantragten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates erklärte die Interimsaußenministerin Oana Țoiu im Zusammenhang mit dem Vorfall in Galați, Rumänien trage die gemeinsame Verantwortung, eine Grenze zu ziehen und nicht zuzulassen, dass diese verschoben wird. Die Verletzungen des Luftraums Rumäniens und anderer Partner in Mittel- und Osteuropa durch russische Drohnen haben sich seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine wiederholt und sind eine unmittelbare Folge der Eskalationstaktik Russlands, fügte die Ministerin hinzu. Am Sonntag hatte Präsident Nikuschor dann bekannt gegeben, dass es sich bei der Drohne um den Typ Gerand II russischer Herkunft handelte. Mehr dazu nach den Nachrichten. In Rumänien setzten die Gerichtsschreiber an den Gerichten und Staatsanwaltschaften vom 2. bis zum 5. Juni jeweils zwischen 8 und 12 Uhr ihre Tätigkeit teilweise aus, aus Protest gegen die Bestimmungen des neuen Entwurfs des Besoldungsgesetzes. Die Nationale Gewerkschaft der Gerichtskanzlei Dicasterial kündigte an, dass die Sprechzeiten für das Publikum eingeschränkt würden und die Tätigkeit in bestimmten Zeitfenstern nahezu vollständig ruhen werde, wobei nur die gesetzlich vorgesehenen dringenden Fälle bearbeitet würden. Die Protestaktion wurde nach einer außerordentlichen Generalversammlung der Gewerkschaftsmitglieder beschlossen, vor dem Hintergrund der Unzufriedenheit darüber, wie Entwurf des Besoldungsgesetzes das Hilfspersonal des Justizsystems behandelt. Auch andere Gewerkschaften des öffentlichen Sektors sind mit dem einheitlichen Besoldungsgesetz unzufrieden. Die Konsultationen zwischen Regierung und Gewerkschaften werden fortgesetzt. Das rumänische Innenministerium hat bis zum 30. Mai Verträge und Rahmenvereinbarungen im Gesamtwert von nahezu 1 Milliarde Euro im Rahmen des Nationalen Investitionsplans Rumäniens abgeschlossen, der über das Instrument SAFE, Security Action for Europe, finanziert wird und der Stärkung der Interventions- und Reaktionsfähigkeit in Krisensituationen dient, wie die Institution mitteilte. Nach Angaben des Innenministeriums zielen die Investitionen darauf ab, die operative Leistungsfähigkeit der Strukturen des Ministeriums in Bereichen wie militärischer Mobilität, der Bewältigung von Situationen mit zahlreichen Opfern, dem chemischen, biologischen, radiologischen, nuklearen und explosiven Schutz, der Massenevakuierung, der Luft- und Seeintervention sowie der kritischen Kommunikation und der IT-Resilienz zu erhöhen. Eine wichtige Komponente des Programms ist für das Departement für Notfallsituationen bestimmt, das von Investitionen in die Luftfahrt, den Zivilschutz und die operative Intervention profilieren wird. SAFE ist ein europäischer Mechanismus zur Finanzierung von Projekten, die zur Stärkung der Sicherheit und der Reaktionsfähigkeit der Mitgliedstaaten angesichts von Krisensituationen oder komplexen Bedrohungen beitragen. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Sie hören das Funkjournal von RRI und nun unseren ersten Hintergrundbericht. Nach dem Einschlag einer mutmaßlich russischen Drohne in ein Wohngebäude in der rumänischen Grenzstadt Galați hat Rumänien den Fall vor die Vereinten Nationen gebracht. Auf Antrag Bukarests trat der UN-Sicherheitsrat am Montag in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Es war das erste Mal seit dem Beitritt Rumäniens zu den Vereinten Nationen vor 70 Jahren, dass das Land wegen eines Vorfalls auf eigenem Staatsgebiet eine solche Sitzung beantragte. Daniela Budu berichtet, ich bin Alex Terescu. Mehr als 56 Staaten, darunter zahlreiche Mitglieder der Europäischen Union und der NATO, haben bei den Vereinten Nationen das Verhalten Russlands nach dem Drohnenvorfall von Galați scharf verurteilt. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die von der amtierenden rumänischen Außenministerin Oana Țoiu vor dem Sicherheitsrat verlesen wurde. Anlass der Dringlichkeitssitzung war der besonders schwere Zwischenfall der vergangenen Woche, bei dem eine Drohne, die nach rumänischen Angaben der Russischen Föderation zuzuordnen ist, den rumänischen Luftraum verletzte und anschließend auf ein Wohngebäude in Galați stürzte. Die Explosion verursachte Sachschäden und führte zu Verletzungen mehrerer Menschen. In ihrer Rede vor dem Sicherheitsrat betonte Oana Țoiu, dass sich Verletzungen des rumänischen und anderer europäischer Lufträume durch russische Drohnen seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wiederholt hätten. Die Verletzungen des rumänischen Luftraums und des Luftraums anderer Partner in Mittel- und Osteuropa durch russische Drohnen haben sich seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine wiederholt. Sie sind eine direkte Folge der russischen Eskalationsstrategie. Die Außenministerin warnte zugleich davor, solche Vorfälle als gewöhnliche Zwischenfälle abzutun oder gar als neue Normalität zu akzeptieren. Vor den Mitgliedern des Sicherheitsrates legte die rumänische Delegation nach eigenen Angaben Beweise dafür vor, dass es sich um eine russische Drohne gehandelt habe. Russland habe damit ohne jede Provokation das Leben rumänischer Bürger gefährdet, erklärte die Ministerin. Gleichzeitig bekräftigte sie die Unterstützung Rumäniens für die Ukraine und sprach sich für die Aufrechterhaltung des diplomatischen Drucks auf Moskau aus. Sicherheitsgarantien für Kiew seien eine wesentliche Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden in der Region. Nach Angaben des Korrespondenten von Radio Rumänien in New York erhielt Bukarest dabei deutliche Unterstützung seiner Verbündeten. Der amerikanische Vertreter im Sicherheitsrat, Botschafter Dan Negre, erklärte, die Vereinigten Staaten stehen an der Seite ihres NATO-Verbündeten Rumänien. Wir werden jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen. Auch der britische UN-Botschafter James Kariuki verurteilte den Vorfall. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, aber sie ist vollständig darauf vorbereitet, ihre Mitglieder zu schützen. Bereits am Sonntag hatte der rumänische Präsident Nicuș Ciordan erklärt, bei der Drohne habe es sich um eine russische Garand 2 gehandelt. Das unbemannte Fluggerät war in ein Wohngebäude nahe der ukrainischen Grenze eingeschlagen. Der Staatspräsident betonte, Rumänien werde keinen Vorfall ignorieren oder verharmlosen, der das Leben seiner Bürger, die nationale Sicherheit oder die staatliche Souveränität gefährde. Zugleich versicherte er, dass Rumänien gemeinsam mit seinen Partnern die Sicherheit an der Ostflanke der NATO weiter stärken werde. Mit Blick auf die diplomatischen Konsequenzen verwies Nico Jordan auf die bereits beschlossene Schließung des russischen Generalkonsulats in Konstanza sowie die Ausweisung des Generalkonsuls. In einem Interview mit der BBC erklärte er, die Situation habe inzwischen ein gefährliches Ausmaß für die Zivilbevölkerung erreicht. Sollten sich ähnliche Vorfälle wiederholen, werde Rumänien weitere Maßnahmen ergreifen. Moskau reagierte unterdessen mit Gegenmaßnahmen. Die russische Regierung kündigte an, die Schließung ihres Konsulats nicht unbeantwortet zu lassen. Gleichzeitig stellte Präsident Wladimir Putin die russische Herkunft der Drohne in Frage und erklärte, Russland bedrohe keine europäischen Staaten.
Es geht weiter im Funkjournal von Radio Rumänien International. Regisseur Christian Mungiu hat angekündigt, die Premiere seines Films Fjord, der kürzlich in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, in Rumänien zu organisieren. Dazu liefert uns Details Mihai Pelin. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Der Film Fjord von Regisseur Christian Mungiu, der in diesem Jahr die Goldene Palme bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes gewann, wird am 13. Juni in rund 90 Kinos in dutzenden rumänischen Städten gezeigt. Dies ist eine Vorpremiere, die dem rumänischen Publikum, das nach Cannes großes Interesse gezeigt hat, die Möglichkeit geben soll, den Film so bald wie möglich zu sehen, da wir noch bis zur offiziellen Premiere warten müssen, die erst gegen Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres stattfinden wird, erklärte Christian Mungiu. Er sagte außerdem, er erwarte vom rumänischen Staat mehr Unterstützung für Kultur und Film, da die Filmemacher ihre kulturelle Mission erfüllt und zahlreiche Auszeichnungen gewonnen hätten, die dem ganzen Land zustünden. Gleichzeitig wies Mungiu darauf hin, dass der rumänische Kinofonds unterfinanziert sei, da ein Teil der gesetzlich vorgesehenen Mittel nicht einbezogen werde und sich die Schulden bisher auf über 130 Millionen Euro beliefen. Das rumänische Kino erhalte keine Gelder aus dem Staatshaushalt, und die Umsetzung dieses Gesetzes erfordere weder zusätzliche Mittelzuweisungen noch eine Gesetzesänderung, sondern lediglich eine Anordnung des Finanz- und des Kulturministeriums, betonte Christian Mungiu. Der Regisseur signalisierte, dass digitale Werbung in die Liste der Finanzierungsquellen des Kinofonds aufgenommen werden müsse, und dass es wichtig sei, eine nationale oder europäische Förderlinie zu finden, um die Kinos und Kulturzentren in Rumänien, die sich noch im Besitz des Staates befinden, mit der notwendigen Ausrüstung auszustatten. Fast zwei Jahrzehnte später kehrt der rumänische Regisseur ins internationale Rampenlicht zurück, nachdem er 2007 in Cannes mit 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage triumphierte, einer Geschichte über heimliche Abtreibungen während der kommunistischen Ära. Fjord beeindruckte Kritiker und Jury von Beginn des Festivals an. Der Film erhielt in Cannes außerdem 4 weitere Auszeichnungen: den Preis der ökumenischen Jury, den Preis der Internationalen Filmkritikvereinigung FIPRESCI, den Publikumspreis und den François Chalet-Preis, eine Auszeichnung für den Film, der die Realität der Gegenwart im Einklang mit journalistischen Werten am getreuesten widerspiegelt. Christian Mungiu, der auch das Drehbuch schrieb, verlegt seine Geschichte nach Norwegen, wo sich ein sehr religiöses, rumänisch-norwegisches evangelisches Ehepaar mit seinen 5 Kindern niederlässt und sich zunächst problemlos in eine Gesellschaft zu integrieren scheint, die sich Toleranz und Respekt gegenüber Minderheiten zur Schau stellt.
Doch plötzlich ändert sich alles, als der Verdacht auf häusliche Gewalt gegen die Kinder aufkommt. Die norwegischen Behörden nehmen das Ehepaar kritisch unter die Lupe, hinterfragen ihre strenge Erziehung, die die Nutzung einer bekannten Videoplattform und von Smartphones ausschließt, und kritisieren ihren Glauben. Die Spannungen eskalieren, bis ein Verfahren zur Unterbringung der Kinder eingeleitet wird, darunter auch das jüngste Geschwisterkind, ein Neugeborenes, das noch von seiner Mutter gestillt wurde.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Wer heute durch die Bukarester Altstadt schlendert, ahnt oft nicht, welche Wirtschaftsgeschichte hinter den historischen Fassaden steckt. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert pulsierte hier das kommerzielle Herz der Stadt, maßgeblich angetrieben von der sephardisch-jüdischen Gemeinde. Von englischer Importmode bis zum eigenen Immobilienimperium prägte diese Kaufmannsdynastie das Stadtbild über Generationen. Wie alles begann und was vom einstigen Glanz des stadtbekannten Modehauses Obongu heute noch übrig ist, hören Sie jetzt in einem Beitrag verfasst von Stelio Lambro. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Die sephardischen Juden gehörten einst zu den wirtschaftlich dynamischsten Gemeinschaften in Bukarest des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ein Name sticht dabei besonders vor: die Familie Ascher. Felicia Waldmann, Professorin für jüdische Geschichte an der Universität Bukarest, hat die Spuren dieser einflussreichen Kaufmannsfamilie verfolgt. Alles begann mit David Ascher.
David Ascher, care a trăit de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea.
David Ascher lebte vom späten 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Obwohl er in Bukarest geboren wurde, ließ er sich als österreichischer Untertan registrieren. Ein geschickter Schachzug, um den diplomatischen Schutz Österreichs zu genießen. Er betrieb einen florierenden Handel mit englischer Kleidung, die er über Konstantinopel oder direkt aus britischen Häfen importierte. Dieses Geschäft übernahm er von seinem Vater und gab es später an seine eigenen 5 Söhne weiter. Die Familie war international vernetzt. Während ein Teil in Bukarest blieb, zogen einige Söhne später nach Paris oder Wien. Die beiden Brüder, die in Bukarest blieben, Lazar und Solomon Ascher, machten in der rumänischen Hauptstadt schnell von sich reden. Sie begnügten sich nicht mit dem Textilhandel. Mehr dazu Felicia Waldmann.
In 1876, cei doi frași care au rămas în România, Lazar și Solomon, au fondat împreună cu alți 8.
1876 gründeten die beiden Brüder zusammen mit anderen Geschäftsleuten die Banca București. Das Bankabenteuer hielt allerdings nur 6 Jahre. Es gab damals schlichtweg zu viele Banken. Erfolgreicher war da Albert Ascher, ein Neffe der beiden. Er eröffnete 1880 in der Lipskanstraße ein Modegeschäft, das schnell expandierte und unter dem Namen Obungu, zum guten Geschmack, Stadt bekannt wurde. Das Geschäft lief so gut, dass Ascher Anfang der 1890er Jahre ein riesiges Grundstück kaufte und dort einen prachtvollen, über 600 Quadratmeter großen Neubau mit 2 Etagen errichten ließ. In diesem neuen Prachtbau wurden die verschiedenen Filialen von Obongu unter einem Dach vereint. Doch wie es in der Geschäftswelt oft passiert, änderten sich die Eigentumsverhältnisse. Mit mehr Einzelheiten dazu Felicia Waldmann.
Nu știm în ce împrejurări, în 1895, Ascher a ieșit din afacere vânzând fraților Levi.
Wir wissen nicht genau warum, aber 1895 stieg Albert Ascher aus dem Geschäft aus und verkaufte seine Anteile an seine Partner, die Gebrüder Levi. Die Levis führten die Marke Obungu weiter, besaßen aber kurioserweise nicht das ganze Gebäude, in dem sich der Laden befand. Ein Teil gehörte einem anderen Ehepaar, bis das Unternehmen 1920 schließlich auch den Rest des Hauses aufkaufte. Die Marke Obungu lebte auch ohne die Familie Ascher weiter. Das ursprüngliche Gebäude hingegen überdauerte die Zeit nicht. Es wurde in den 1920er Jahren abgerissen, um Platz für den Bau der berühmten Krisoveluni Bank zu machen, deren Gebäude noch heute in der Bukarester Altstadt steht. Doch die Familie Ascher war in Bukarest breit aufgestellt. Solomon Ascher, einer der Söhne des Patriarchen David, investierte massiv in Immobilien. Mehr dazu Felicia Waldmann.
Solomon Ascher, unul dintre cei cinci copii ai lui David Ascher, a fost la rândul lui un personaj emblematic al Bucureștiului.
Solomon war eine echte Größe in Bukarest. Neben seinem Textilhandel besaß er mehrere Läden im bekannten Hanul Kutei, einem Hotspot für Stoffe. 1874 kaufte er dann den ehemaligen Hanul Haji Tudoraki, eine große Handelspassage in der heutigen Lipskani-Straße, wo heute das Kulturzentrum Arkub sitzt. Seine Tochter Sophia heiratete in die einflussreiche Familie Manoach ein und gemeinsam schafften sie es, den wertvollen Hanul Kutei bis zum Zweiten Weltkrieg im Familienbesitz zu halten. Auch die dritte Generation führte das Erbe fort. So besaß Moreno Ascher, ein Enkel des Gründers, weitere wertvolle Gebäude in der Bukarester Altstadt, in denen unter anderem andere berühmte sephardische Modehäuser eingemietet waren. Die Familie Ascher prägte über Generationen hinweg das wirtschaftliche Gesicht Bukarests. Auch wenn der Name heute aus dem Handelsregister verschwunden ist, ihr Erbe lebt in den alten Prachtbauten und Handelspassagen der Altstadt weiter.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Heute laden wir Sie ein, einen Ort mit reicher kultureller Tradition zu entdecken, der sich im Herzen des Kreises Vâlcea in der kleinen Walachei befindet. Horezu. Etwa 220 Kilometer von Bukarest entfernt, präsentiert sich Horezu seinen Besuchern als Region voller Volksbräuche, traditioneller Handwerkskunst und Geschichte. Die Stadt hat sich zu einem wichtigen touristischen und handwerklichen Zentrum entwickelt und ist vor allem für ihre einzigartige Keramik sowie ihr historisches Erbe bekannt. Herzlich willkommen zu unserer Reiserubrik. Anna Maria Kononovic hat zu den Sehenswürdigkeiten in Horezu recherchiert. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Beitrags. Ion Palos, Besitzer einer Pension und einer Keramikwerkstatt vor Ort, verrät, was man in Horezu alles entdecken kann.
Horezu e capitala ceramicii din România. Toată lumea a auzit de cocoșul de Horezu, care e emblema ceramicii și din 2014 e în patrimoniu UNESCO. Ca turist,
Horezu ist die Hauptstadt der Keramik in Rumänien. Jeder hat vom Hahn von Horezu gehört, dem Symbol der örtlichen Keramikkunst, das seit 2014 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Touristisch gesehen lohnt sich ein Besuch, denn wer einmal in Horezu ist, findet zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Klöster wie Arnota, Bistrița, Dintrun Lemn oder Polovraj. Außerdem gibt es Höhlen wie die Polovraj-Höhle, die Frauenhöhle oder die Höhle Grigore de Capolitul bei Bistrița. Für Wanderfreunde bieten sich zahlreiche Routen im Nationalpark Buila-Vânturarița an, der nur 10 bis 12 Kilometer entfernt liegt. Sehenswert sind auch die Landhäuser von Moldarești. Etwa 60 Kilometer entfernt befindet sich zudem der Brâncuș-Komplex. Ein besonderes Highlight der Region sind die Keramikwerkstätten. Touristen können sie besuchen, selbst Hand anlegen und eigene Objekte gestalten. Vor allem für Gruppen werden Vorführungen organisiert. Auch Kinder können mitmachen und ihr eigenes Gefäß formen. Die Begeisterung ist groß und viele nehmen ihre selbstgestalteten Stücke als persönliche Erinnerung mit nach Hause.
Eu fac demonstrații, o să vină cu copii, îi ajut să-și facă vasul lui foarte încântat și pleacă cu vasele lor acasă și le personalizează.
Als Stadt mit reicher kultureller Tradition bewahrt Horezu auch heute noch die klassische Form des Jahrmarkts. Ein Ereignis, bei dem Produkte präsentiert, verkauft und gekauft werden und das zu festen Terminen am Ortsrand stattfindet. So wird am ersten Sonntag im Juni der berühmte Keramikmarkt von Horezu veranstaltet, der Töpfer aus dem ganzen Land zusammenbringt, die hier ihre Werke präsentieren. Geschichtsinteressierte Reisende können in nur 3 Kilometern Entfernung die sogenannten Landhäuser von Moldarești besichtigen. Historische Gebäude, die typisch für die Region Kleine Walachei sind. Sie stammen aus dem 18. Jahrhundert und zeichnen sich durch ihre traditionelle Architektur mit charakteristischen dekorativen Elementen aus. Ursprünglich dienten sie als befestigte Wohnhäuser mit Verteidigungsfunktion, in denen lokale Grundbesitzer oder Kleinadelige und ihre Familien während kriegerischer Auseinandersetzungen Schutz fanden. Eine weitere bedeutende Attraktion ist das Museum für Sandsteinkonkretionen, nur 7 Kilometer von Horezu entfernt. Dort können Besucher außergewöhnliche Steinformationen bestaunen, die sogenannten wachsenden oder lebenden Steine. Ein Besuch bietet ein faszinierendes Erlebnis für alle Altersgruppen. Und das Beste daran ist, der Eintritt ist frei. Und auch die Gaumenfreude kommt in Horezu nicht zu kurz. Die gastfreundlichen Einheimischen haben in den letzten Jahren zahlreiche Pensionen eröffnet. Hier können Besucher übernachten, traditionelle Spezialitäten genießen und sogar Töpferkurse besuchen.
Sie hören Radio Rumänien International. Weiter im Programm von Radio Rumänien International hören Sie klassische Musik. Der Musiker Dan Mizrahi wurde am 28. Februar 1926 in Bukarest geboren. Mit dem Klavierstudium begann er bereits in sehr jungen Jahren, im Alter von nur 4 Jahren. 5 Jahre später, also mit nur 9 Jahren, wurde er an der Königlichen Musikakademie der Hauptstadt aufgenommen und wurde Schüler der legendären Professorin Aurelia Cionca, einer wahren Meisterin der Musikpädagogik und zugleich einer begnadeten Interpretin an der schwarz-weißen Klaviatur. Sein Debüt beim rumänischen Rundfunk gab der Pianist Dan Mizrahi im Jahr 1946 mit einem Solorezital. 3 Jahre später, 1949, trat er dort erstmals mit einem Orchester auf, ebenfalls beim rumänischen Rundfunk, unter der Leitung des Dirigenten Constantin Bobescu. Mit dem Namen Dan Mizrahi sind auch die ersten rumänischen Wiederaufführungen der Klavierpartituren aus dem Schaffen des Komponisten George Gershwin verbunden. Hören wir nun einen Ausschnitt aus der berühmten Rhapsody in Blue von George Gershwin in der interpretatorischen Vision des Pianisten Dan Mizrahi, aufgenommen im Jahr 2007. 3 Jahre später, am 25. Februar 2010, ging der Künstler in die Ewigkeit ein. Und nun zum Schluss hören wir einen Ausschnitt aus dem Konzert für zwei Klaviere und Orchester von Johann Sebastian Bach mit den Solisten Verona Meyer und Dan Mizrachi.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Hunderte Landsleute von nah und fern beteiligten sich neulich bei den Heimattagen der Banater Schwaben in Ulm. Das Festprogramm am Pfingstsonntag in der Donauhalle umfasste auch einige Buchpräsentationen. Vorgestellt wurden der Roman »Das Schönste aller Leben« von Betty Borras, Temeschwarer Geschichten und Legenden von Katharina Kilzer und Anita Maurer sowie Banater Lieblingsrezepte von Hildegard Zappel und Karin Bonenschuh. Dazu hören Sie den ersten Teil des Beitrags von Adi Ardelean von Radio Rumänien Temeschwar in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Drei Bücher wurden in den Konferenzräumen der Donauhalle am Sonntag innerhalb des Begleitprogramms der Heimattage der Banater Schwaben in Ulm vorgestellt. Das erste davon ist ein Roman mit autobiografischen Zügen, es heißt »Das Schönste aller Leben« und es stammt von der jungen Glogowatzerin Betty Borras, geborene Hubert. Mit ihr durfte ich gleich nach der Buchvorstellung sprechen.
Der Roman wird auf drei verschiedenen Zeitebenen erzählt. Einmal geht es um Vio als Kind und Jugendliche, die mit 6 Jahren 1990 aus Glogowatz nach Deutschland auswandert. Und dann lernen wir auf einer anderen Zeitebene Vio als junge Mutter kennen. Ihre Tochter hat einen Unfall erlebt, bei dem sie Narben im Gesicht davonträgt und Vio versucht, mit dieser Geschichte, mit diesem Unfall zurechtzukommen. Und dann geht es noch um Theresia im 18. Jahrhundert, die dort im Wiener Umland lebt und eine sehr schöne Frau ist und dadurch Neid und Missgunst im Dorf auf sich zieht und ins Visier der sogenannten Keuschheitskommission gerät und daraufhin ins Banat deportiert wird.
Woher stammt die Inspiration? Ist das auch eigenbiografisch ein bisschen?
Die Geschichte von Vio als Kind und Jugendliche, die hierher kommt, mit 6 Jahren nach Deutschland, die hier ihren Platz in der Gesellschaft finden muss, die mit vielen Dingen zu kämpfen hat, womit MigrantInnen eben zu kämpfen haben. Sie möchte gerne angepasst sein, sie möchte unauffällig sein, sie möchte ihren Platz in der Gesellschaft finden. Das hat schon auch stark mit meiner eigenen Biografie zu tun, dieser Teil. Ich bin 84 geboren in Arad, bin in Glogowatz aufgewachsen die ersten 6 Jahre und kam dann 1990 nach Deutschland.
Welche Erinnerungen haben Sie noch aus Glogowatz?
Ganz viele. Ich erinnere mich vor allem an unser Haus, an unseren schönen Garten. Wir hatten Hühner und Hasen. Ich habe mit meinem Opa immer die Blumen im Garten gepflückt. Wir haben Sträuße gebunden und haben die auf dem Markt verkauft. Wir hatten Obstbäume, wo wir zusammen Obst gepflückt haben. Es war eigentlich sehr idyllisch. Ich bin sehr, sehr gerne in Glogowatz aufgewachsen und es war eigentlich damals auch nicht meine Idee auszuwandern, sondern die Idee meiner Eltern. Ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt, aber im Nachhinein bin ich natürlich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie diese Entscheidung getroffen haben.
Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Als wir nach Deutschland kamen, habe ich schon immer sehr gerne Bücher gelesen und irgendwann lag dann die Idee nahe, selbst mal ein Buch zu schreiben. Ich glaube, mit 8, 9 Jahren ungefähr habe ich selbst versucht, meine eigene Einwanderungsgeschichte aufzuschreiben. Das war dann aber doch ein bisschen großes Unterfangen, auch mit den ganzen politischen Ereignissen. Und viele Jahre später habe ich dann angefangen, über Bücher zu schreiben, Rezensionen zu schreiben. Und dann ploppte dieser alte Traum nochmal auf, doch selbst mal einen eigenen Roman zu schreiben.
Wie zufrieden sind Sie mit diesem Ergebnis?
Ja, ich bin sehr glücklich, dass der Roman jetzt erschienen ist und dass ich so viele tolle Rückmeldungen bekomme. Entweder von Menschen, die vom Banat noch gar nichts gehört haben. Und da kann ich so ein bisschen aufklären, was diese Region und ihre Geschichte eigentlich ist. Und auch aus der banatisch-schwäbischen Community bekomme ich viele Rückmeldungen, die sich bedanken und sagen, das ist ja auch unsere Geschichte, die du teilweise aufgeschrieben hast, auch wenn sie nicht jede Einzelheit darin erlebt haben. Aber es ist ja doch eine kollektive Geschichte, die wir alle so oder so ähnlich erlebt haben.
Das zweite vorgestellte Buch bei den Heimattagen der Banater Schwaben in Ulm ist eine Sammlung von Geschichten und Legenden aus Temeswar. Gesammelt und verfasst wurden sie von Katharina Kilzer und dazu hat Anita Maurer schöne Fotos aus Temeswar beigesteuert. Die beiden Autorinnen erzählten mir, warum man das Buch lesen soll und was wir darin finden können.
Ja, wir finden natürlich Legenden und Geschichten. 95 dieser Geschichten, die wir recherchiert und nachgelesen haben. Wir hatten das Archiv zum Beispiel von Lucian Geier, ehemaliger Redakteur der Neuen Banater Zeitung, von Helene Wolf, der Direktorin der Lenin-Schule. Sie hat uns die Mappe ihres Großvaters zur Verfügung gestellt zum Nachlesen und überprüfen. Und ich habe die Geschichte im Laufe der Jahre gesammelt und immer nachgelesen und auch noch im Internet recherchiert. Und Anita hat die Idee, da wir uns immer in Temeswar treffen seit einigen Jahren, da wir ja zweiten Wohnsitz im Banat haben, beide, wir sind sogenannte Sommerrückkehrer. Sie hat immer die Fotos gemacht und dann hatte sie die Idee, wir könnten doch durch eine Förderung der Banat der Landsmannschaft und des Kulturwerks ein Buch veröffentlichen. Und so ging das Projekt letzten Herbst. Erst wurde es so angefangen und wir haben uns dann ganz schnell mit den Fotos und mit den Geschichten geeinigt. Wir hatten noch ein paar mehr, auch viel mehr Fotos, aber der Verlag meinte, mit knapp 300 Seiten ist das für den Leser so im Rahmen.
Wie war die Arbeit am Buch? Viel fotografieren?
Die Auswahl der Fotos, weil es ja immens viele Fotos vorhanden sind, viele Besuche, viele Fotos pro Besuch. Ich fotografiere sehr gerne diese schönen Gebäude in Temeswar immer wieder, zum Beispiel das Lebkuchenhaus oder Bienenhaus von dir genannt, Domplatz. Und ja, es war sehr schwierig, das richtige Foto auszuwählen, damit es auch perfekt und gut im Buch rüberkommt für den Leser.
Haben Sie erstmal die Texte gelesen und nachher die Bilder gemacht oder umgekehrt?
Parallel sowohl den Text und dann haben wir uns abgesprochen. Anita hat dann mehrere Fotos zur Verfügung gestellt und da hat sie eins ausgewählt und wir haben uns dann abgestimmt und dann haben wir das passende Foto. Natürlich hatten wir immer 5, 6 Varianten.
Oder abgeleitet, ja, also was passt zum Thema gerade.
Oder bei den Persönlichkeiten. Berwanger, da hat uns der Neffe von Berwanger ein Porträt zur Verfügung gestellt, denn sonst sind das ja persönliche Archive, die wir nicht in Anspruch nehmen könnten. Und Anna Blandiana haben wir noch oder Paul Kinesi, was eine Geschichtsperson ist, oder George Doja. Und bei der Gruppe Phoenix haben wir auch überlegt, ob wir vielleicht ein Foto der Phoenix, aber wir haben uns dann gedacht, das könnte doch mit dem Nachdruck vielleicht nicht so ganz in Ordnung sein. Und dann haben wir eben einen Musiker als Foto genommen und von Anita am Beckerufer entdeckt.
Katharina Kielzer, welche wäre die spannendste Geschichte aus diesem Buch? Oder die Geschichte, die Ihnen am meisten gefallen hat?
Sind alle sehr spannend. Ich fand natürlich, als Lenau-Schülerin habe ich Geschichten über die Lenau-Schule, über das Flüstern der Poesie, über die Untertunnelung gefunden oder das türkische Haus, das auch nicht so bekannt ist, weil es ist ja im Privatbesitz in der Celebi-Straße. Und die beiden Besitzer, Mimi und Gigi, habe ich kennengelernt und war auch mal zu Besuch bei ihnen. Man kann das offiziell nicht besuchen, aber sie haben mir dann ihren Keller gezeigt, wo so ein Tunnel angeblich durch die Stadt geht. Aber das ist ja alles nicht erforscht. Das sind Legenden.
Anita Maurer, und was war für dich am spannendsten, vielleicht zu fotografieren?
Ja, diese schönen alten Häuser, den Emmert-Palast, das Brückpalais, das sind alles schöne, beeindruckende Gebäude. Auch das Löwenhaus, das jetzt heute am Domplatz in der Renovierung ist. Dieses Foto habe ich dann entdeckt aus meinem Archiv von Fotos vor mehreren Jahren, als es noch nicht in Renovierung war. Für mich ist Temeswar allgemein immer wieder eine Reise wert. Und wenn man die Stadt kennt, wenn man das Buch liest, findet man noch mehr Verbindungen dazu oder entdeckt auch Neues.
Warum sollte man das Buch lesen?
Ja, weil man viel Neues entdeckt und weil Geschichten, die man so nicht kannte, das haben schon einige Leser mir gesagt, auch der Bundesvorsitzende hat mir schon gesagt, ja, vieles war mir bekannt, aber einiges war mir überhaupt nicht bekannt. Und das ist zum Entdecken und natürlich zum Wiederlesen der alten Geschichten vielleicht. Und wenn unser Buch Anklang findet, dann machen wir auch einen zweiten Band. Denn wir haben noch einige Geschichten und hunderte Fotos.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.